Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Heute eine Premiere im Retrocast, eine von mehreren in der nächsten Zeit, aber heute begrüße ich erstmalig hier im Retrocast den Frank. Hallo Frank.
Hallo Kai, freut mich hier zu sein. Ich wollte vorhin schon sagen, schön wieder hier zu sein, und bis mir einfiel, Moment, ich war noch gar nicht hier, das war mir noch gar nicht so bewusst. Das kommt wahrscheinlich, weil wir in letzter Zeit so viele andere Sachen gemacht haben, andere Podcasts oder Hörspiele und so viel Kontakt hatten. War ich irgendwie die Meinung, doch, ich war doch schon mal? Nein, war ich nicht.
Nein, war der Ende tatsächlich noch nie, aber ja, du hast vollkommen recht, wir quasseln ja häufiger miteinander. Das liegt auch daran, dass wir ja noch einen anderen Podcast zusammen mit der lieben Sandra haben, die auch demnächst hier im Retrocast zu hören sein wird, denn wir haben ja ein Projekt laufen rund um Boston Legal, also Crane, der Boston Legal Podcast, auch in den Shownotes zu finden, gerne mal reinhören. Und ein anderes tolles Projekt, das du auf die Beine gestellt hast, ist ja dein Hörspiel. Kannst du ja mal ein paar Sätzchen drüber erzählen, wenn du magst.
Ja, gerne. Das ist das Hörspiel Die Emiten, wo du auch ab Folge 4, das heißt in der nächsten Folge dabei sein wirst, wenn ich es endlich mal schaffe, sie fertig zu kriegen. Es ist ein Science-Fiction-Hörspiel mit ganz vielen anderen Podcastern, die ihr vielleicht auch kennt, die dabei sind. Und das macht schon sehr viel Spaß, aber auch verdammt viel Arbeit, habe ich festgestellt.
Ja, sehr spaßig. Auch den Podcast-Feed, den Link findet ihr in den Shownotes hier, ist also ganz regulärer Podcast, wie auch der Retrocast oder eben der erwähnte Crane. Und da erscheint einmal monatlich, so um den 20. hast du es mal zumindest mal geplant, immer so eine Folge.
Mit Glück, ja. Kommt immer drauf an, was man sonst noch so zu tun hat.
Ja, genau. Also das irgendwie zeitlich nie so 100% sicher, aber sie erscheint zumindest. Und inzwischen gibt's ja schon die ersten 3 Folgen und die 4. ist nicht mehr so fern. Und du hast ja absolut gelogen, denn ich war ja in der ersten Folge auch schon mal ganz kurz mit dabei.
Oh, wie konnte ich das vergessen? Da läuft mir jetzt schon noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich dich als Fotoverkäufer in Erinnerung habe. Mit Senf.
Genau. Genau, aber die zukünftige Rolle, da freue ich mich sehr drauf, ohne jetzt an der Stelle irgendwelche Spoiler, aber hört mal rein, das ist großartig, sehr hochwertig produziert und einfach eine Freude, dann eben auch so die anderen Podcast-Stimmen zu hören und in welchen Rollen sie stecken, das ist einfach super.
Ja, macht Spaß. Auch ist das eine gute Gelegenheit, mit diesen ganzen Menschen in Kontakt zu treten.
Ja, also ich freue mich ja jetzt schon, und auch das schon mal eine Ankündigung an unsere komplette Hörerschaft da draußen. Ich bin auch dieses Jahr zusammen mit Frank und ganz vielen anderen, die ihr hier aus dem Podcast oder anderen Podcasts kennt, auf der FedCon wieder, und das wird einfach so dieses große Highlight in diesem Jahr für mich, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon immer die Stargäste, die da kommen, aber irgendwie interessieren die mich nur so am Rande. Das ist so, wie Sandra mal sagte, immer noch die Kirsche obendrauf, aber hauptsächlich freut man sich auf die ganzen Menschen, die man wieder sieht oder das erste Mal sieht.
Genau, geht mir auch so. Also dieses Drumherum, dieses Zusammensein, weil klar, man hat so diese ganzen Nerds, aber die hat man vielleicht zu Hause, wo man wohnt, nicht so in dieser hohen Konzentration, dass man sich irgendwie so wunderbar austauschen könnte. Und ja, das werden auf jeden Fall wunderbare Tage des Wahnsinns, denn viele von uns sind auch noch im selben Hotel untergebracht, und auch abseits der FedCon wird das mit Sicherheit eine wunderbare Sache werden.
Mit Sicherheit, ja.
Aber heute geht's ja um was völlig anderes eigentlich, denn wir springen in die 80er Jahre und genau genommen ins Jahr 1985 und besprechen einen Abenteuerfilm, den du dir quasi ausgesucht hast, in Form von Quatermain, auf der Suche nach dem Schatz der Könige.
Ja, das ist ja auch so ein Film, den mag man, den liebt man entweder oder man hasst ihn oder ich weiß nicht genau, wie, aber wir kommen gleich näher darauf zu sprechen, auf so ein paar Sachen, die so ein bisschen seltsam sind bei dem Film. Ich muss sagen, wie heißt das zum Schluss? Verdammt, um mein schon mal vorauszunehmen, ob ich diesen Film mag oder nicht. Also das kommt ja nun mal erst am Ende, aber ich gucke diesen Film immer wieder sehr gerne, obwohl ich mir bewusst bin, dass der Film doch ein paar seltsame Ansätze hat und ja, seltsame Dinge, die da drin vorkommen.
Ja, das ist einfach
Fazit
so.
Fazit war das Wort, was ich gesucht habe.
Genau, Fazit, ja. Das ist eigentlich so ein Feel-Good-Film, würde ich ihn fast nennen. Also ja, der ist in vielen Facetten unfassbar trashig und hat auch ganz merkwürdige Entscheidungen und auch sehr spezielle Charaktere und auch ganz merkwürdige Handlungsstränge. Aber trotzdem macht der irgendwie Spaß. Mir persönlich aber, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, gefällt der zweite Teil, den wir auch demnächst besprechen werden, zusammen besser.
Oh, da kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Auf der Suche nach der goldenen Stadt hieß der, glaube ich. Ne?
Geheimnisvollen Stadt, genau.
Nee, die goldene Stadt, ne?
Also bei Wikipedia steht auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Oh,
aber
ist ja egal. Ändert nichts an dem Film.
Im Original heißt er Alan Quatermain and the Lost City of Gold.
Ah, siehst du, da war das mit dem Gold.
Da war das Gold drin, genau. Aber dieser hier heißt ja im Original gar nichts mit Quatermain, sondern einfach King Solomon's Mines.
Ja, was mir auch an diesem Film so unheimlich gut gefällt, ist die Musik. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass sie tatsächlich in dem Jahr diese Musik für die Goldene Himbeere nominiert war.
Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also den Soundtrack, den finde ich so unfassbar eingängig und er wird einem ja in dem Film auch sehr hochdosiert eingetrichtert. Quasi in jeder Szene, in der Quatermain irgendwas Cooles macht, läuft diese Musik. Das kann auch alle 45 Sekunden mal sein.
Ja, wenn die Musik geht, gut ist, dann liebe ich ja sowas, dann finde ich das auch sehr gut. Und naja, vielleicht ist die Himbeere ja auch doch was Gutes, denn Himbeeren schmecken ja eigentlich total lecker. Also vielleicht war das ein, nein, ich glaube auch der Film war für die Goldene Himbeere nominiert.
Ja, also er hatte irgendwie eine Nominierung für den schlechtesten Nebendarsteller, dieser Herbert Lom, dieser Oberst Bockner gespielt hat. Also ja, kann ich nachvollziehen, der ist wirklich nicht gut. Aber irgendwie ist das trotzdem ein Film, der einfach Spaß macht, auch wenn er so unfassbar nervig in verschiedenen Facetten sind. Klar, wir haben Richard Chamberlain. Wenn ich an Richard Chamberlain denke, dann denke ich immer an Quatermain direkt. Also der ist einfach Quatermain in meinem Kopf.
Ja, hier in Deutschland ist er den Menschen damals zu der Zeit hauptsächlich aus Die Dornvögel bekannt.
Habe ich nie gesehen.
Habe ich auch nie gesehen. Das spielt er ja ein Priester, glaube ich. Und den kannte ja, und die, hauptsächlich die Frauen standen ja auch alle auf Richard Chamberlain, bis er dann irgendwann sich geoutet hat, dass er homosexuell ist, und da ist für viele eine Welt zusammengebrochen. Nicht, dass sich was geändert hätte dadurch für die Frauen, aber. Aber worin ich ihn auch liebe, ist der Film, diese Miniserie Shogun.
Die ich auch nicht gesehen habe.
Oh, das lohnt sich aber wirklich. Also die ist wirklich sehr gut. Auch aus der Zeit, und die ist auf jeden Fall sehr viel hochwertiger wie dieser Film hier und sehr und auch ernst zu nehmen. Wobei sich dieser Film hier wirklich komplett überhaupt nicht ernst nimmt, sonst wäre er auch schwer zu ertragen, glaube ich.
Definitiv. Also klar, es ist halt so einer von diesen typischen Canon-Produktionen. Die sind ja teilweise sowieso sehr nah immer am Trash gebaut. Teilweise günstige oder nur sehr wenig Budget gehabt, mit denen man dann Sachen umsetzen musste. Und die hat man ja auch überwiegend in Afrika gefilmt, um die Kosten niedrig zu halten. Aber das ist doch überwiegend irgendwie ganz gut gelungen. Also der Film sieht handwerklich zumindest in den meisten Fällen hochwertig aus. Da gibt es nur so ein, zwei Szenen, wo so ein bisschen zähneknirschend wird. Aber insgesamt fand ich den doch ganz cool.
Ja, was besonders auffällt, sind auch oft die einkopierten Explosionen immer.
Oh ja.
Weil das ja keine, sie haben auch zwar sehr viele richtige Explosionen, denn explodiert in diesem Film alles. Wenn ein Auto irgendwie leicht berührt wird, explodiert es sofort. Ob das ein Flugzeug ist, ein Auto, ein Motorrad oder egal was. Es muss auf jeden Fall immer explodieren.
Ja, es wundert mich, dass Quatermain nie explodiert ist, so viel Sprengstoff wieder dabei sich führt in allen verschiedenen Variationen. Also normale hier, diese typischen Sprengstoff, den man so werfen kann oder eben auch in Form von Zigarren, die wirft er auch. Und also, dass der Mann nicht selber in die Luft geflogen ist, das ist das Einzige. Ja,
besonders bei der Zigarre, wo er gesagt hat, die ist gar nicht echt, die explodiert nicht. Und dann schmeißt er das ja so nach hinten und dann explodiert es doch.
Ups. Genau.
Das sind ja immer diese Gags, auch die ganzen Sprüche in dem Film, daran merkt man schon, dass der Film sich nicht besonders ernst nimmt.
Ja, manche Gags sind gut, aber ich muss leider, und das sage ich jetzt an der Stelle schon mal, das, was mich am allermeisten genervt hat, ich schätze mal, das geht dir vielleicht gar nicht so anders, ist Sharon Stone als so die übliche Damsel in Distress, die auch die
das
ganze
blonde
Zeit
Dummchen,
nur am Schreien
ja.
ist. Ja, das ist schon sehr unerträglich ja, teilweise.
Ist auch für eine Komödie, muss das auch nicht so extrem sein, denn die ist ja wirklich nur am der falsche Hebel und den Knopf drücken und das tue ich doch und das war sehr überzogen natürlich. Ne?
Ja, schon fast unangenehm gewesen.
Und was ich sehr witzig finde, der Menem Golan, der ja der Produzent ist, der hat gesagt, er hätte gern die Stone-Frau und dann haben sie Sharon Stone besorgt, aber er meint eigentlich die Frau aus Romancing the Stone. Er wollte eigentlich Kathleen Turner haben.
Kathleen Turner haben.
Und hat sich nachher gewundert, wer ist diese Frau?
Ja, das zeigt schon mal, dass auch irgendwie abseits der eigentlichen Produktion sehr viel, ja, fast so ein bisschen Trash irgendwie selbst in der Vorbereitung war. Also es ja. ist schon beeindruckend, denn Kathleen Turner ist ja ein Jahr zuvor mit Michael Douglas zusammen auch in einem Abenteuerfilm aufgetreten, nämlich auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
Ja, deswegen, Romancing the Stone. Und darum sagte genau. er ja die Stone-Frau. Ja. Und meinte ja den Film und nicht den Namen.
Ja, super. Aber prinzipiell finde ich die Besetzung ja gar nicht schlecht, auch wenn Sharon Stone natürlich einen grauenvollen Charakter hier spielen kann oder muss, finde ich sie ja als, ich sag mal, sie passt optisch sehr gut zu Chamberlain und ich bilde mir zumindest ein, dass die beiden auch eine gute Chemie haben miteinander.
Ja, ist aber nicht so. Ich hab ein Interview mit Richard Chamberlain gehört und auch andere. Sie war sehr, sehr unbeliebt und sehr schwierig auf dem Filmset und hatte ständig ihre eigenen Sachen, die sie machen wollte. Also sie war auf jeden Fall nicht sehr einfach, hat er gesagt.
Deswegen sagte ich bilde mir das ein.
Ach so. Er hat versucht, das sehr höflich auszudrücken.
Ja, aber man merkt im Film ja nichts davon. Also da wirkt es ja wirklich so, als hätten die beiden irgendwie eine Chemie miteinander. Irgendwie.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, also schauspielerisch haben sie sich das zumindest nicht anmerken lassen. Und fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass man ursprünglich auch, John Hurt hat man vorher noch irgendwie angesprochen, der sollte auch noch Quartermain spielen. Hätte meiner Meinung nach auch funktionieren können.
Das kann gut sein, ja. Man weiß nicht, ob die Rolle denn genauso angelegt wäre oder ob sie das geändert hätten, weil hier ist ja sehr viel Slapstick auch dabei. Zum Beispiel, wenn er da oben auf dem Zug ist und sie von unten durch die Decke schießen und er da oben Stepptanz macht.
Tanz, ja. Das sind auch so teilweise Szenen, wo man denkt, eieiei, das mussten die Darsteller ja machen, weißt du? Und wie überzeugt man einen Richard Chamberlain, so albernen Kram dazu machen, weißt du? Hat man die wirklich engagiert unter dem Vorwand, dass das eine Komödie wird? Weil manche komödiantischen Anspielungen sind halt zweifellos drin, aber immer auch zum Hang zum fast schon Fremdscham.
Ja, auf jeden Fall auch. Und man merkt auch, dass sie auch, dass das auch so ein bisschen eine Satire auf Jäger des verlorenen Schatzes ist, der ein paar Jahre vorher lief. Und die haben ja auch wirklich kein Klischee ausgelassen, was in so einem Film vorkommen könnte. Zum Beispiel am Anfang, wie sie in den Teppich eingerollt haben.
Ja.
In so einer Gegend muss natürlich, wenn jemand entführt wird, jemand in den Teppich eingerollt werden. Und dann die laufen natürlich auch andere mit dem Teppich darum. Und da ist sie dann nicht drin. Das war bei Indiana Jones ja ähnlich mit solchen.
Mit diesen Tonvasen.
Ja, diesen Tonvasen, ja, genau.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Kennst du übrigens die Neuverfilmung von diesem Film hier aus dem Jahr 2004? Patrick Swayze, genau.
Ja, die kenne ich nicht, nein.
Okay. Ist sehr lohnenswert, den kenne ich nämlich im Gegensatz zu dir. Ah. Und der spielt den so ein bisschen sanftmütig-tropig, würde ich es fast nennen, aber auf eine Art und Weise, dass ich ihm die Rolle auch voll abnehme, aber ohne diesen ganzen albernen Part. Also ist durchaus ernsthaft gespielt, den kann man sich mal angucken. Ist halt irgendwie, glaube ich, 2x90 Minuten, insgesamt so 180 Minuten Film, aber fand ich doch sehr gut.
Ach so, hört sich interessant an, muss ich mal machen. Weißt du, wo es den gibt?
Ich habe den damals bei Amazon gekauft, schon viele Jahre her. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ob es den immer noch da gibt, aber ich würde fast davon ausgehen, dass man den auch streamen kann. Also müssen wir mal nachher gucken. Mal gucken nebenbei. Aber wie gesagt, der lohnt sich durchaus, auch wenn man Patrick Swayze, glaube ich, schon ein bisschen ansieht, dass es ihm gesundheitlich vielleicht nicht mehr ganz so gut ging.
Ja, stimmt. Der ist ja auch schon ein paar Jahre tot inzwischen, ne?
Ja, ich glaube 2008, 2009 oder so muss das gewesen sein.
Ist aber, schon länger her, ja.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt, aber jetzt zurück hier, denn ja, es ist natürlich sehr auffällig, eben das, was wir eben schon sagten mit der Musik, dass die immer sehr präsent ist, also es ist auch fast wie so ein Loop, also es ist ja nicht so, als hätte diese Filmmusik irgendwie verschiedene Facetten, sondern der beginnt einfach immer wieder von vorne und zwar in derselben Art und Weise immer wieder, aber irgendwie finde ich das cool.
Ja, es wertet den Film auch unheimlich auf. Ich weiß nicht, ob ich den Film so gut finden würde ohne diese Musik.
Das stimmt, total. Ja, gutes Argument, denn eigentlich trägt die Musik den Film und nicht wie andersrum die Musik, man sieht den Film und irgendwie ist die Musik dann ergänzend, sondern ich würde fast sagen, die Musik ist hier sogar präsenter als der Film teilweise. Ja,
es gibt ja auch nicht nur die Titelmusik, das ist ja immer nur, wenn er gerade irgendwas Positives macht. Es gibt ja auch in den ruhigeren Szenen oder dramatischen Szenen andere Musik, die auch sehr gut ist, aber diese fällt natürlich besonders auf.
Ja, ich glaube, ich habe damals immer nur TV-Versionen von dem Film gesehen und die waren natürlich geschnitten und jetzt beim ersten Anschauen, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da kamen wir ja eben auch zueinander, dass wir sagten, okay, wir wollen die Quatermains jetzt mal besprechen, ist mir aufgefallen, dass der teilweise doch auch relativ harte Szenen hat in der ungeschnittenen Fassung, also zumindest harte Szenen im Vergleich dessen, was ich vielleicht als Kind ertragen hätte.
Ja, der ist insgesamt für eine Komödie sehr brutal. Ja. Das fängt ja schon ganz am Anfang an, dass der eine da mit so einer Art Fleischhammer da umgebracht wird und durchlöchert wird. Und es werden auch, sterben auch unheimlich viele Leute, wenn diese Deutschen diese afrikanischen Stämme da angreifen. Das ist ja ein richtiges Gemetzel. Da sind ja Hunderte an Leuten, die da sterben.
Ja, fand ich auch fast schon ein bisschen zu krass. Also, weil das auch nur so eine Nebenhandlung ist. Also, es hat eigentlich mit der eigentlichen Handlung gar nicht so viel zu tun, sondern das läuft halt so nebenbei, während man gerade auf diesem Zug auch ist. Und fand ich auch schon ziemlich krass. Aber auch die Szenen später mit diesen Krokodilen da. Da fliegt ja auch die eine oder andere Person eben in dieses Krokodilbecken und wird dann zerfleischt. Da hält die Kamera dann jetzt nicht drauf, da sieht man auch quasi nichts weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch noch irgendwie Szenen gab oder gibt, die das vielleicht ein bisschen expliziter gezeigt haben.
Ja, wir haben das ja jetzt auch relativ groß geguckt hier auf der Leinwand und dafür habe ich mir extra mal dieses Mediabook mit der Blu-ray bestellt und da sieht man schon, ich habe das ja mit meinem Sohn auch geguckt, dachte, sehr viel Blut teilweise und sehr grausame Szenen. Ich finde, das ist so ein bisschen so, als wenn der Film an der Stelle nicht so richtig weiß, in welche Richtung er wollte. Also es ist einerseits eine total alberne Komödie und andererseits sehr brutal.
Ja, interessant war auch, dass wir hier mit John Rhys-Davies ja auch quasi eine Indiana Jones Parallele haben, also einen Darsteller, der zumindest hier auftaucht als Dogati, aber der hier der Hauptantagonist ist. Der ist ja auch so ein unfassbares Stehaufmännchen in dem Film, also auch schon auf eine überzeichnete Art und Weise. Also der ist ja quasi unkaputtbar.
Ja, es kommt ja öfter mal vor, dass der Bösewicht am Ende erschossen wird oder sonst irgendwas und dann doch wieder auftaucht. Aber der kam ständig wieder. Er wurde verschüttet und erschossen und weiß der Geier was noch alles. Und er kam immer noch wieder, wenn du denkst, wieso ist der denn jetzt schon wieder da?
Ja, also in der Regel kennt man das, okay, der steht einmal auf und denkt man, ach ja, komm, das hat man schon irgendwie 50 Mal in anderen Filmen gesehen, aber hier kommt der einfach auch wirklich 50 Mal gefühlt wieder zurück und steht dann wieder da und hat hier noch ein bisschen Blut im Mundwinkel, aber hahaha, ich werde dich jetzt doch noch besiegen. Aber
ja, und er war wieder total nicht irgendwie verletzt oder sowas, er war nur so ein bisschen verschmiert, aber war wieder, mir geht's wieder gut.
Ja, klar, er hat dann irgendwie gesagt, ich habe eine schusssichere Weste, aber warum er dann irgendwie 20 Minuten draußen scheinbar gelegen hat, ist dann auch nicht so ganz erklärt, aber
er musste sich erstmal regenerieren, wieder ausruhen. Außerdem wollte er den passenden Auftritt haben.
Genau, aber ja, Oberst Bockner finde ich auch einen extrem unangenehmen Charakter. Wie hast du den so wahrgenommen?
Schnickschnack. Ja, das war so der typische Deutsche damals. Das war ja immerhin noch vor dem Ersten Weltkrieg, aber trotzdem waren wir schon die Bösen zu der Zeit irgendwie und er hört ständig diese Wagner-Musik und isst ständig Bockwürste und heißt auch noch Bockner und ja, das war ein bisschen drüber, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das lustig oder nervig finde.
Ja, es ist so eine Mischung aus klischeehaft unangenehm und hochgradig überzeichnet auf eine Art und Weise, dass man schon fast wieder lustig finden kann. Ja. Ja, also klar, dass Deutsche so nicht sind, wie der dargestellt ist, das sollte jedem bewusst sein. Also ich hoffe auch amerikanischen Leuten, die das mal gesehen haben, denken nicht, dass Deutsche so sind oder waren.
Doch, die sehen das so. Fehlt nur noch die Lederhose. Hatte er anfanglich auch eine Pickelhaube auf oder fehlte das?
War ich mir jetzt habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, möglich ist es, im Film würde ich es zutrauen.
Ja, nee, um nochmal zurückzukommen auf das blonde Dummchen am Anfang, das kam mir am Anfang des Films gleich zu tragen, wie sie endlich diesen Händler gefunden hat, wo sie ihren Vater gesucht hat und er ihr dann diese Handschellen umlegt und dieses Halsband, ohne dass sie das merkt. Da habe ich dann mal gedacht, oh.
Ja, es hätte nur noch gefehlt, dass er das Ding gegeben hat und sie sich das selbst anlegt. Ja. Guck mal, ich bin gefesselt und das gar nicht versteht so richtig, ja.
Sklavenarmband war das ja.
Also der Charakter ist schon extrem nervig und ich glaube, das wird auch im zweiten Teil nicht besser, den habe ich kürzlich ja auch gesehen. Es war irgendwie der insgesamt interessantere, fast noch mehr abenteuermäßige Film, weil eben auch viel mehr so diese Indiana Jones Dosis da mit drin vorkommt, also ein bisschen mehr, man läuft durch Schluchten, hat irgendwie Fallen, die einen irgendwie auslösen könnten und sowas, aber da werden wir dann drüber sprechen ausgiebig. Ja. Der hier ist ja quasi wie so eine Reise von A nach B auf der Suche nach diesem Schatz, den man dann ja auch findet.
Ja, und worüber wir auch gesprochen haben, hat mein Sohn auch gesagt, das frage ich mich auch jedes Mal, wer baut immer diese ganzen Fallen? Das müssen doch unglaublich intelligente und fortgeschrittene Menschen sein, die, wenn du irgendwo drauf trittst und irgendwas auslöst und da Pfeile rauskommen oder sich ganze Felsen versenken und wieder zurückkommen und weiß der Teufel was alles. Das sieht man ja relativ häufig in diesen ganzen Filmen und jedes Mal frage ich mich, wie hat das ausgesehen, als sie das gebaut haben? Da saß einer mit seinem Pausenbrot, so ein Handwerker, der dann versucht hat, da irgendwelche Mechanismen einzubauen.
Ja,
ehrlich, würde ich gerne mal so einen Film sehen, wo sie so ein Prequel, wo sie zeigen, wo sie diese ganzen Sachen einbauen.
Ich habe gestern die Goonies gesehen, auch seit einer langen Zeit mal wieder und dachte mir, okay, da kommen auch so absurde Fallen drin vor, dann rollt so ein Stein, der löst dann diesen Mechanismus aus und dann klappt da noch was um. Habe mich auch immer wieder gefragt, das übersteht scheinbar schon seit Jahrhunderten diese Hölzer, die verbaut sind, die ist auch nicht morsch geworden oder Nein. in der Zeit. Das hat auch nicht versehentlich mal ein Tier ausgelöst, das da reingespaziert ist.
Oft klappt das ja auch alles wieder zurück in die Ausgangsposition und wartet auf den nächsten. Das ist ein Perpetuum mobile.
Ja, das ist natürlich immer super zu sehen. Also natürlich sieht man sowas gern als Zuschauer, das unterzeichnet ja quasi immer so diesen Abenteuercharme. Also deswegen vermutlich habe ich sowas auch bei den, oder zumindest bei dem ersten Michael Douglas-Film hier auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ein bisschen vermisst, denn da habe ich, glaube ich, sowas gar nicht in Erinnerung.
Der ist tatsächlich, was sowas betrifft, relativ realistisch.
Ja, genau. Und ich glaube, der war mir dann im Kontrast zu den anderen Filmen, die in der Zeit entstanden sind, fast schon zu realistisch.
Ja, ich mochte den auch gerne.
Ja, müsste man auch sich früher oder später mal vorknöpfen. Den zweiten Teil auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Ich glaube, da ist auch schon 30 Jahre her, seit ich den gesehen habe.
Ja, der war auch so ein bisschen nicht mehr ganz so gut, wie sie da die F-16 geklaut haben und dieses Düsenflugzeug und naja. Aber kommen wir zurück zu Quartermain. Was mir noch aufgefallen ist, dass auch die Schauspieler das so ein bisschen lockerer gesehen haben, wenn man am Anfang sieht, wie die alle schießen mit Waffen. Also die halten die immer so nach vorne, so irgendwie so grob und schießen dann auf irgendwas. Aber nicht so, als wenn die wirklich irgendwas treffen könnten. Sie haben immer die Waffen so ganz komisch in der Hand. Immer wie so Kinder, die auf dem Spielplatz mit Waffen spielen und dann irgendwie so rumschießen und dann aus Versehen irgendwelche Sachen treffen. Wenn man darauf achtet, sieht das ganz merkwürdig aus.
Ja, das sieht so aus, als hätten die auch nie irgendwie mal ein Training bekommen, sondern das sieht so aus, wie wenn man kleinen Kindern für Fasching eine Pistole in die Hand gibt. Die haben aber sowas noch nie zuvor gesehen und sollen dann halt so tun, als würden sie damit schießen. So sieht das aus bei den Leuten. Ja. Also die Richtungen stimmen teilweise hinten und vorne auch nicht. Ja.
Aber was ich tatsächlich so ein bisschen lustig fand auch, war die Angst von dem Schwarzen vor Autos oder Zügen, dass er sich ständig die Augen zugehalten hat, wenn er im Auto gesessen hat oder auf dem Zug gesessen hat.
Das ist alles halt so irgendwie klischeebeladen. Ich glaube, wenn man den Film heutzutage als Erstgucker sieht, dann kann man in vielen Szenen auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vollkommen zu Recht. Also ich glaube, da muss auch schon so ein bisschen Nostalgie irgendwie mit drinstecken, dass man den früher mal gesehen hat, damit man solche Sachen eben auch mit so einem Augenzwinkern ertragen kann, nenne ich es mal.
Tja, da waren unheimlich viele Sachen. Auch als sie in diesem Treibsand versunken sind, er wusste ja einen Weg, dass man drum rumgehen musste. Und wenn man es von Weitem gesehen hat, sah man richtig einen so einen Treibsandsee. Und mein Sohn sagte auch, wieso gehen die da nicht rum? Die haben nachher die ganzen Leute erschossen, damit sie da drin liegen, damit man über sie rüberlaufen kann, so als Gag. Aber im Grunde haben sie hier so ein bisschen den Obi-Wan Kenobi gemacht und man hätte auch einfach rumgehen können.
Ja, schon. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, dass die da diese kleine Eingstreibsandpfütze haben. Da ist ja drumherum, ist ja auch nur Wald und sowas. Also, dass man auch problemlos drumherum gehen kann. Ja, das hat fast schon sowas Takeshis Castle-mäßiges gehabt. Weißt du, alle latschen durch, obwohl man auch hätte drumherum gehen können.
Und dann erschießt ja der, wie heißt der noch? Der Dugati erschießt ja dann die ganzen Leute von dem Oberst Bockner. Und er denkt erst, was machst du da? Das kann doch nicht sein. Und dann sieht er erst, was er vorhat. Er schießt sie alle und benutzt sie denn als Brücke, um über den Treibsand zu laufen. Und er ist, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Gute Idee.
Das ist auch so ein Aufeinanderprallen von Kulturen, was man hier sieht. Also klar, Dugati ist halt so ein typischer, wie würdest du ihn bezeichnen, was er ist?
Ja, eigentlich so ein Gauner in Afrika, also so ein Obergauner, ja.
Genau, so passt das ganz gut. Und dann hat man ja Bockner, der ja tatsächlich davon ausgeht, dass die miteinander arbeiten, wo man als Zuschauer weiß, nein, da wird's nachher irgendwie was passieren, dass doch einer sagt, hahaha, guck mal, ich hole mir lieber alle Edelsteine und knalle dich dafür ab. Das ist ja auch fast schon so ein Klischee, dass irgendeine Person immer dabei ist, hat man bei Indiana Jones gesehen und bei anderen Abenteuerfilmen auch schon in dieser Art und Weise. Aber ja, es ist irgendwie schon schmerzhaft, teilweise zu beobachten, wie Dugati dann auch von Bockner genervt ist und andersherum. Also das ist wirklich dieses Aufeinanderprallen von Kulturen mit dem vorgeschobenen gleichen Ziel, aber am Ende ist man doch eher gegeneinander. Das ist auch immer irgendwie so ein bisschen kacke.
Ja, aber wenn sie alleine sind, haben sie ja auch schon immer gesagt, ich freue mich, wenn ich ihn am Ende endlich um die Ecke bringen kann. Auf jeden Fall der Dugati hat das gesagt und der Bockner hat das ja auch. Er sagt ja zu dem Dugati auch nicht seinen Namen, sondern immer Pluderhose überhaupt zu den Leuten da, weil er überhaupt keinen Respekt vor diesen Menschen hat. Für den sind das ja ungebildete Eingeborene.
Ja, genau. Also es ist teilweise schon schwer erträglich in den Kommentaren. Gut finde ich insgesamt gemacht die Synchro, also gerade hier Quartermain, Hans-Werner Bussinger hat den gesprochen und bei Dugati war ich sehr überrascht, wer das ist, denn der spricht den fast so auf eine Bud Spencer Art und Weise, also sehr rau, aber das ist Engelbert von Nordhausen. Sehr spaßig, weil der in der Regel ja doch ganz anders spricht. In der Regel, also falls du das jetzt nicht weißt, ist halt die deutsche Stimme von eigentlich Samuel L. Jackson.
Ja. Ja, nee, der ist hier tatsächlich ein bisschen anders.
Ja,
aber wenn man es weiß, dann hört man es doch raus.
Man hört es raus, aber er spricht den trotzdem halt doch eher ungewohnt wie ansonsten. Ja.
Welche Szene ich auch sehr slapstickartig fand, ist, wie Quartermain durch den Zug da sich gearbeitet hat. Er ist unter dem Zug durchgekrabbelt ist und über den Zug und weiß der Teufel was. Und dann stürmt er ja in den einen Waggon und will die Leute überraschen, aber da sind dann ein paar mehr, als er dachte, und sagt dann ja, war ein Test. Und dann fängt er an, so eine Tröte rauszuholen und den Yankee-Doodle oder was das da ist, zu singen und er sagt, gut gemacht. Alle singen mit und er geht durch. Gut gemacht, Leute. Und du denkst immer, oh.
Ja, da habe ich mich auch gefragt. Erstens, woher da die Tröte jetzt? Und dann, er öffnet die Tür und direkt 50 Leute zielen mit Pistolen, Gewehren und allerlei anderem Kram auf ihn. Und er dann, einfach, das macht Spaß. Also das ist diese Art Humor, den ich dann mag. Vor allem, wenn die Protagonisten mit dem Scheiß auch noch durchkommen.
Weil das alles wie gesagt, der Film nimmt sich nicht ernst. Wenn man das in einen etwas, bei Indiana Jones hätte das nicht gepasst.
Nee, überhaupt nicht. Also schon da gab es ja auch so komische Szenen, als im dritten Teil auch bei dieser komischen Gummischlange da reinbricht oder so. Also da gab es auch so Comedy-Szenen, aber halt nicht so überdreht wie hier.
Genau, ja. Hier ist das ja wirklich mehr komödienhaft und auch viel unrealistisch, wie er das vom Zug geschmissen wird und unter den Zug rutscht und sich dennoch festhält und wie auf Wasserschienen dann auf den Gleisen hinter diesem Zug herrutscht.
Ja, er stellt sich ja auch dann quasi mit den Schuhen auf den Gleisen so aufrecht hin, während die Fußsohlen qualmen. Ja, das ist fast schon so ein bisschen cartoonmäßig.
Ja, ja, ja.
Das genau. Donald Duck das würde das auch machen. Ja.
Nee, das ist schon sehr bezeichnet für den Film.
Ja, es fällt mir auch schwer, den Film am Ende irgendwie mit einer Bewertung so richtig zu versehen. Also das ist kein guter Film. Also da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig bei dem, was er so macht. Er ist halt auf eine gewisse Art und Weise charmant trashig, sodass er dann doch wieder Spaß macht.
Ja, aber was ist ein guter Film? Wenn mir ein Film Spaß macht und ich gucke ihn gerne, ist es irgendwo doch ein guter Film. Auch wenn er in manchen Sachen natürlich eher peinlich wirkt, ein bisschen, aber irgendwo, wenn mir ein Film Spaß macht, dann kann der Film nicht so, zumindest für mich nicht so schlecht sein.
Ja, das stimmt. Klar, das war jetzt von mir auch eher darauf gemeint, wenn ich sowas sehe, wo so viele Klischees drin sind, wo es auch so viel Kram drin ist, der mir eigentlich in anderen Filmen missfällt, dann ist das rein von dieser Perspektive erstmal kein guter Film. Wenn dann aber, Gott sei Dank, sich der Film nicht so ernst nimmt, hätte er sich ernst genommen und man hätte das wirklich alles ernst gemeint, dann würden wir heute vermutlich eine ganz andere Filmbesprechung hier machen.
Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt machen würden.
Genau. Aber so mit diesem Augenzwinkern und dieser vollkommen absichtlichen Überzeichnung von Charakteren, auch Quatermain, der ja aus jeder Situation auf die absurdeste Art und Weise dann doch wieder entfliehen kann, auch häufig. Und das ist auch super. Also wir haben noch gar nicht die einzige Szene erwähnt, an die ich mich noch erinnern konnte. Der Kochtopf, genau. Also, dass man in diesem Kochkessel bei den, wie sie es auch sagen, Menschenfressern gelandet ist und die erst so Party machen und wir sind zum Essen eingeladen und natürlich Jesse, Sharon Stone, die freut sich, cool, und Quatermain sagt dann, ich glaube, die wollen nicht mit uns gemeinsam essen, die wollen uns essen und dann in diesen Topf geworfen werden, wo oben auch so ein bisschen Gemüse drin schwimmt.
Das finde ich auch so, weil das ja so eindeutig Plastikgemüse ist, was so Kinder in der Badewanne rumschwimmen haben. Das sieht ja, das sieht dann noch nicht mal, okay, ist vielleicht ganz gut, dass sie kein echtes genommen haben, aber alleine das sah schon sehr albern aus.
Es hat noch ein Quietscheentchen gefehlt. Also ganz ernsthaft, ja, das hat eigentlich noch gefehlt da drin, aber darauf zurück, wie absurd man eben aus dieser Lage sich befreien kann, indem man diesen Kessel ins Schwanken versetzt, indem man innen drin von links nach rechts schwimmt und dagegen die Wände tritt, dass der umfällt und dann erstmal einen Abhang runterrollt, aber von den Eingeborenen scheinbar ja auch keiner irgendwie so richtig die verfolgt, sondern die landen letztendlich dann ausgegossen in diesem Kochtopf, dann kommt noch ein Löwe vorbei, der sich davor hinlegt und dann, einer, der sehr nahe kommt zumindest.
Und ganz viele drumherum, ja.
Ganz viele drumherum.
Währenddessen kommen sich ja auch Ellen und sie auch näher in diesem Kochtopf.
Der hat einen eigenartigen Frauengeschmack. Also optisch, würde ich das auch vielleicht machen, aber so wie der Charakter dargestellt ist, ich glaube, das wäre mir dann doch so ein bisschen
Aber es war auch unglaublich, wie unglaublich schnell dieser Kochtopf den Berg runtergerollt ist. Also drin, wenn man sie von drin gesehen hat, sah man sie so mehr oder weniger langsam rum. Aber wenn sie sich genauso schnell da drin gedreht hätten, dann wären die nicht mehr am Leben hinterher.
Ja, natürlich nicht. Oder das Ding wäre irgendwo auf einen Stein aufgeschlagen und einfach in 1000 Teile zerborsten oder zerbrochen. Aber
das Ding konnte unheimlich viel ab, also.
Ja, das war Wertarbeit, war richtig dick Ton, weißt du, wie viele Menschen da drin auch schon gekocht wurden.
Aber alleine schon, dass sie in dieses Dorf da kommen und dass da ein Kochtopf steht, der ungefähr 3-4 Meter hoch ist, mit auch schon eine Leiter, also richtig mit Treppen, die da raufführen oder sowas. Alleine diese Tatsache schon, Ich glaube nicht, dass das bei Kannibalen so gang und gäbe waren, dass sie da schon immer diese gigantischen Töpfe stehen haben.
Ja, aber das ist doch so diese fast schon spaßige Komponente des Films, dass man das auf diese absurde Art und Weise zeigt. Also die hätten die natürlich auch einfach, keine Ahnung, aufspießen und übers Feuer hängen können zum Grillen.
Genau, wie es normalerweise so ist, ne, dass sie den dann drehen und wie das bei Star Wars genau. ist oder bei Fluch der Karibik oder wo auch immer.
Genau, ja, so kennt man das, ja.
Und irgendeiner, der noch anfängt zu pusten und versucht, das Feuer auszupusten, das war doch hier mal was anderes.
Das war was anderes, aber halt irgendwie so zugleich bekloppt und spaßig auf jeden Fall. Also fand ich irgendwie super. Also musste sehr lachen bei der Szene.
Ja, ich fand die auch sehr schön, obwohl die wirklich sehr abstrus ist. Und die Kritiker haben ja auch dem Film vorgeworfen, dass er sehr rassistisch ist. Aber ich finde, dadurch, dass das alles so extrem überzeichnet war, kann man dem Film da gar nicht so einen großen Vorwurf machen.
Ja, der ist rassistisch, aber genau meine Meinung, wie du sagst, dass einfach derart überzeichnet ist, ja, und auch ständig mit diesem Augenzwinkern und dass man das ja auch voll bewusst so gemacht hat. Also das passt auch zu Canon-Films einfach dazu. Also ja, von daher, ja, das ist auch so eine Sache. Es wurde ja auch schon mal ein anderer Film hier besprochen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, mit Gregor und Micha zusammen mit hier Feuerwalze war. Das ist auch Film, genau.
Und das ist derselbe Regisseur.
Genau, richtig, aber das sieht man auch, da sind da genauso bekloppte Szenen mit drin im Film.
Ja, ja. Und dieselben seltsamen Sprüche, ja.
Genau, ja, aber auch der hat ja in einer gewissen trashigen Art und Weise sehr viel Spaß gemacht.
Der Regisseur hat aber auch ernstere Filme gemacht, wie die Kanonen von Navarone zum Beispiel, das also und auch sehr viele andere, aber auch Planet der Affen hat er zwei verschiedene Teile von gemacht, also er ist sehr vielseitig, wenn man das so nochmal nachvollzieht. Ich weiß gar nicht, ob der auch den zweiten Teil hier gemacht hat.
Nee, den hat er nicht gemacht. Den zweiten Teil, das war dann tatsächlich ein anderer, das kam ich aber auch kurz raus, das war ein gewisser Gary Nelson, der in der deutschen Wikipedia noch nicht mal einen Eintrag hat.
Aber was dir ist dieser Kochtopf immer als erstes in Erinnerung geblieben? Bei mir war es die, wie sie das Flugzeug geklaut haben, das habe ich immer zuerst im Kopf gehabt, weil ich das immer so, das sah so seltsam aus, wenn sie immer links und rechts aus dem Flugzeug rausguckt und so total bekloppte Sprüche macht, während er außen an diesem Flugzeug, da siehst du richtig, dass sie da im Studio sitzen und
Bluescreen.
Es macht aber nichts. Es ist einfach, es ist einfach lustig. Und wie dann dieser andere Flieger angreift und er dann den auf Kopf tritt, außer sehen, als sie da vorbeifliegt, während er unten dranhängt. Das ist wirklich alles so weit weg von allem, was realistisch ist, dass es doch wieder Spaß macht.
Ja, vor allem auch die Argumente oder diese Kommentare, die er so vorbringt, also der gegnerische Pilot. Haha, komm doch, ich bin noch nie in meinem Leben ausgewichen und halt doch so irgendwelche doofen Sprüche gerissen hat und am Ende ja doch ausgewichen ist, weil sie einfach sich die Augen zugehalten hat beim Fliegen, während Quatermain am Flugzeug hing und das war auch schon total bekloppt. Also die Szenen. Auf so Ideen muss man auch erstmal
kommen. Nimm den Fuß vom Gas sie weicht natürlich nicht aus, weil sie überhaupt nicht ständig die Augen zuhält. Ja, wenn er, ja, dann kommt natürlich auch der Spruch, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht.
Ja, wie so ein kleines Kind von 2 Jahren. Also auf dem geistigen Niveau ist sie aber halt leider auch in dem Film unterwegs und das ist irgendwie auch schon da übel. Hat ein Flugzeug eigentlich richtige Gaspedale?
Ich bin mal in einem Segelflugzeug mitgeflogen. Da haben sie immerhin mit Pedalen die Seitenruder bedient. Das habe ich gesehen. Das war sehr
okay.
Aber Flugzeug,
also doch, ich nicht glaub, wie bei einem Auto vermutlich, dass man da Vollgas gibt, so wie
es. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf die Flugzeuge drauf an. So alte Propellerflugzeuge. Ich kann mich dran erinnern auf diesen 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ich glaube, da hat sie auch Pedale. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Ja, vielleicht kann uns das einer der Leute sagen, die hier zuhören. Vielleicht sind ja auch Piloten darunter, die sich da ein bisschen besser auskennen. Ja. Auch.
Obwohl ich nicht glaube, dass das bei Düsenflugzeugen oder Ähnlichem, da wird das mit Sicherheit nicht so sein. Aber bei diesen Älteren kann ich mir das schon vorstellen.
Das wäre super, wenn das heutzutage auch noch ist und der Pilot gibt dann in so einer 757 oder sowas richtig Gas einfach.
Tritt auf die Bremse.
Nee, da kennt man natürlich auch diese Hebel, die man so nach vorne zieht und so. Ja.
Ja, aber nee, weil ich fand, wenn sie auch da so rausdrückt, haha, hey, und komm doch rein, haha, so total, so wird kein Mensch reden, aber es ist so, ja.
Einfach nur verrückt, ja, also der Film ist wirklich einfach nur verrückt und.
Ja, aber was ich auch tatsächlich richtig lustig fand, auch wenn das ein Gag ist, der schon tausendmal vorkam, ganz am Anfang, als sie in diesem Laden sind, wo sie diese Mumie gefunden haben, wo denn die Leiche drin war und Quartermain dann wieder mal eine Dynamitstange ausgepackt hat und der andere sie dann ständig sucht und als er sie dann gefunden hat und die Hand nimmt, ich hab sie und dann explodiert. Das ist.
Ja, also es war schon so ein paar Sachen, wo man dachte, okay, das wird jetzt auf so eine Comedy-Art und Weise gelöst, aber dann war der Film wieder unerwartet hart. Dann waren wirklich, wir sind ja auch dutzende Leute eben, wie wir schon sagten, zu Tode gekommen innerhalb des Films. Auch dieser Typ, der dann halt einfach ja in die Luft gesprengt, sich selbst in die Luft gesprengt hat, aber naja.
Ja, auch der, wo man erst gedacht hat, das ist so ein bisschen der Sidekick, der Schwarze, der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hieß der? Umbopo war das ja, genau. Der immer mit ihm unterwegs war, ihm auch öfter geholfen hat und irgendwann waren sie in einem relativ großen Stamm und sollten da an die Krokodile verfüttert werden, bis sich dann rausstellte, dass er eigentlich der König von diesem Stamm ist und sich so eine Frau seiner Stellung bemächtigt hat, die ich tatsächlich ziemlich gruselig fand, muss ich sagen.
Oh ja, die sah wirklich richtig creepy aus, ja, also wurde die nicht auch von den Krokodilen dann gefressen? Also
nee, die hat sich zum Schluss freiwillig in die Lava gestürzt.
Ach, die war das, genau, ja, okay. Aber ja, die sah wirklich sehr gruselig aus, ja.
Ja, und die hat dann auch immer so, wie sie geredet hat, so wie so eine Hexe, wie man sich das so vorstellt. Die war ja total abgedreht.
Ich habe den zweiten Teil damals wirklich häufiger gesehen und ich glaube, da gab es auch so in den Anfangsszenen so ein paar Sequenzen, die ich auch damals irgendwie gruselig fand. Aber da freue ich mich schon sehr, dass wir den zweiten Teil auch bald besprechen. Da konnte ich mich an deutlich mehr erinnern noch. An was ich mich da nicht so richtig direkt erinnern könnte, dass der Hauptbegleiter, der noch dabei war, von James Earl Jones gespielt wurde.
Ah ja, stimmt. Ich hab mir gestern den Trailer noch angeguckt. Da sah ich das. Oha, an den konnte ich mich weniger erinnern. Ich konnte mich nur noch an dieses flüssige Gold zum Schluss erinnern, aber da reden wir erst mal später drauf.
Genau. So viel habe ich jetzt zu dem Film hier auch gar nicht mehr irgendwie zu sagen. Also wir könnten jetzt noch weiter Filmzitate irgendwie bringen oder Szenen beschreiben, aber ich glaube, jeder, der sich das hier anhört, kennt den Film und weiß auch darüber, dann entsprechendes einzuordnen. Frank, hast du noch irgendwas zu?
Nee, ich habe auch alles, was ich mir versucht habe zu merken, vorgetragen und ich dachte eigentlich, dass man gar nicht so lange über diesen Film sprechen kann, weil wie gesagt, mir hat der Film Spaß gemacht. Ich habe ihn bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür macht er doch zu viel Spaß dann. Ja.
Einfach so ein gute Laune-Ding, ohne groß drüber nachzudenken. Und wenn einen sowas nicht stört, dann ist das auch ein Film, den man gut gucken kann. Wenn man natürlich sich stört an solchen Sachen und einem das zu albern ist, dann kann man natürlich überhaupt nichts mit diesem Film anfangen.
Ja, das stimmt. Ging dir das eigentlich auch so, dass du nach dem Film noch eine ganze Weile diese Melodie als Ohrwurm im Kopf hattest?
Auf jeden Fall, die habe ich auch früher. Ich habe die, glaube ich, auch als CD noch, als Soundtrack irgendwo.
Ja, cool, ja. Ich hatte die tagelang später immer noch in Erinnerung und das Problem, ich habe den jetzt vorgestern nochmal gesehen und bis jetzt habe ich immer noch den Hauptfilm-Theme in Erinnerung.
Was ich sehr interessant fand noch, du hast im Vorfeld ja das Canon-Logo gepostet und gefragt, welche Filme bringt ihr mit Canon in Verbindung? Und da ist ja von Masters of the Universe über American Fighter und weiß der Teufel alles dabei gewesen, aber keiner hat Quartermain genannt.
Ja, fand ich auch interessant. Vielleicht verbindet man den nicht so richtig irgendwie mit Canon. Also auch Over the Top, auch mit dem habe ich schon mit Gregor besprochen und der hat extrem hohe Abrufzahlen gehabt. Also frage ich mich natürlich auch, verbindet man die einfach nicht so richtig mit Canon? Also auch hier Jack Norris, Delta Force 1 und 2 wurden ja, glaube ich, auch genannt. Hier die American Fighter, ich die meisten davon auch nie gesehen habe, aber schon interessant.
Ja, American Fighter und sowas habe ich auch gerne gesehen, solche Filme. Mhm. Aber das ist das Erste, woran man denkt, wenn man an Canon denkt. Und du hast bestimmt auch schon diese Doku gesehen, Boogaloo, Electric Boogaloo.
Die habe ich gesehen, ja.
Da wird ja auch die ganze Geschichte von Kennen erzählt, was sehr interessant ist, wie die groß geworden sind und wie sie nachher sich selbst in die Pleite geritten haben. Also es ist schon sehr spannend und eine extrem interessante Dokumentation, die man auch gut empfehlen kann.
Ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau, gut, sind wir quasi am Ende angekommen. Hört Crane den Boston Legal Podcast und hört auch die Emiten, das wunderbare Hörspiel. Und an der Stelle vielen Dank, Frank. Wir können auch schon mal ankündigen, dass auch nach Quartermain 2 mit uns beiden hier nicht Schluss sein wird. Denn wir haben ein XXL-Projekt noch vor der Brust, nämlich du als großer Fan von James Bond wirst mir, die ich bisher gar nicht oder kaum gesehen habe, mal näher bringen und wir werden dann ausführlich drüber sprechen.
Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe jeden Film mindestens 4-mal gesehen. Ich würde mich jetzt nicht als Fachmann betreffen, sondern nur als Fan davon. Also ich bin keiner, der jetzt jedes Detail genau weiß. Da werden wahrscheinlich auch andere sagen, ah, das stimmt alles überhaupt nicht, was der erzählt, aber
wird auf jeden Fall ein längeres Projekt, an dem wir mit Sicherheit auch viel Spaß haben werden.
Ja, es ist interessant, dass du die noch nie gesehen hast und wie du die aus heutiger Sicht siehst, wenn man die noch nie gesehen hat, besonders wenn man ganz vorne anfängt.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Okay, vielen Dank, Frank. Vielen Dank an alle anderen und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Danke, hat mich gefreut, hier zu sein. Tschüss.